Gib ihm noch eins drüber, der elenden Petze.
Ha, das kann er ja jetzt nicht mehr dem Papa erzählen.
Plärr nicht, du Schwein!
Dort lernst du jetzt wenigstens dienen, du Oberkönig. Schade, dass du nicht unser Sklave sein kannst.
Auf Nimmerwiedersehen und träum was Schönes.
Schwein, sie haben Schwein gesagt, mich angespuckt. Sie hätten mich totgeschlagen, totgeschlagen. Ach, hätten sie mich doch totgeschlagen, wäre ich doch nicht mehr da. Müsste ich doch ihre Stimme nicht mehr hören, immer wieder, jeden Tag, jede Nacht. Ist es Nacht? Wie lange bin ich? Diese Schmerzen, dieses Brennen, ich kann nicht mehr. Ich werd verrückt, ich werd verrückt. Was bin ich denn? Ein Schwein? Wer bin ich? Ich hab keinen Namen mehr, keine Brüder, keinen Vater, keinen. Papa! Warum kannst du mich nicht hören? Warum kommst du mich nicht holen? Du wirst mich nicht finden. Nie mehr. Nie mehr. Josef ist tot. Wieso dachte ich, mein Leben ist gut? War ich so blind? So dumm? Warum diese Träume? Bin ich ein Spinner? Weiß Gott? Gott! Wo ist Gott?
Wie hat er den Weg, den langen Weg von Kanaan nach Ägypten überlebt? Hast du dir die Frage schon einmal gestellt? Ein Junge, der weder älter noch weiser noch stärker war als du. Hast du dir mal überlegt? Ich frage mich, als ich diese Geschichte von neuem las, wie hat er es überlebt? Warum? Warum ist er nicht dort irgendwo in der Wüste liegen geblieben? Warum ist er dort angekommen? Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich ein Schiff auf den Weg gemacht mit einem Captain, Captain Sir James Riley. Und er hatte vor, von Connecticut, das war Anfang des 19. Jahrhunderts, von Connecticut zu reisen und den Weg rund um Afrika zu segeln bis nach Indien. Das war sein Vorhaben, mit einer Mannschaft, mit einem amerikanischen Handelsschiff. Und er wollte dort Handel treiben. Und er ist nicht bis Indien gekommen, sein Schiff ist niemals in Indien angekommen. Er hat den Atlantik überquert und als sie dabei waren, die Westküste Afrikas nach unten zu segeln, hat er an ungefähr diesem Punkt mit seinem Schiff Schiffbruch erlitten. Und über Tage hin ist die gesamte Mannschaft in einem winzigen kleinen Beiboot irgendwo am Meer herumgetrieben. Und sie waren so weit, dass sie jeder eine Flasche hatten, in der sie ihren eigenen Urin gesammelt haben, weil sie nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken hatten, damit sie noch überleben konnten. Und irgendwann haben sie die afrikanische Küste gesehen und erreicht und sind dort ausgestiegen und sind dort liegen geblieben und wurden dann von ein paar Beduinen gefunden. Die Sache ist nur die, diese Leute kamen nicht, um irgendwelche gestrandeten Seeleute zu retten, sondern um gestrandete Seeleute als Sklaven zu verkaufen. Die Beduinen haben diese Männer, die völlig ausgezehrt waren, quer durch die ganze Wüste geschleppt zu Fuß. Sie haben sie durch die Wüste gepeitscht. Diese Leute waren nur mehr Haut und Knochen am Ende. Sie waren so weit, dass sie, und das mache ich noch dazu, sie haben Kamelurin getrunken, weil sie kein Wasser bekommen haben. Sie waren wund, sie waren ausgedörrt, sie waren verbrannt. Man hat sie auseinandergetrieben, sie wurden als Gruppe zerteilt und Captain Riley selbst hat diese Reise angetreten mit 110 Kilogramm Körpergewicht und er hat diese Reise beendet mit 54 Kilogramm. Er hat einmal auf diesem Weg quer durch die Wüste einen Kameraden wiedergesehen, der kurz vor dem Sterben war. Und der hat zu ihm gesagt, wenn ich einen Schluck klaren Wassers haben könnte, ich würde in Frieden sterben. Und ein anderer, der ans Ende seiner körperlichen Kräfte kam und dann ans Ende seiner psychischen Kräfte und weinend zusammengebrochen ist, als die Frauen der Beduinen das gesehen haben, haben sie Sand genommen und es ihm in die Augen geworfen. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, so ist es, ein Sklave zu sein. Du bist nichts. Du bist weniger als jedes Tier, das diese Leute besitzen. Du bist völlig geschält, bis nur mehr dein Material über ist. Da ist nichts mehr. Du hattest einmal Familie, du hattest Menschen, die du geliebt hast. Du hast irgendwelche Fähigkeiten, du hattest Pläne für die Zukunft. Es ist vorbei. Du bist wörtlich ausgezogen. Captain Riley erzählt, dass er nur mehr seine lange Hose hatte, sonst nichts mehr. Und als der Beduine, der ihn besessen hat, ihn weiterverkaufen wollte, hat er einen Preis erhandelt. Und als der Preis erhandelt war, hat er ihm die Hose ausgezogen und ihm ohne Hose verkauft. Du hast keinen Einfluss mehr auf nichts. Ich weiß nicht, ob Josef in einer ähnlichen Situation war, aber ich kann es mir gut vorstellen. Er wurde gedemütigt, er wurde über hunderte Kilometer gepeitscht und er war erst 17. Und mit dem Unterschied zu Captain Riley hatte Josef keine Hoffnung. Captain Riley hatte eine einzige letzte Hoffnung, dass er irgendwann von einem Beduinen zum nächsten weiterverkauft wird, bis ihm ein Beduine im Norden Afrikas absetzt und er dort irgendwann in die Nähe einer Stadt kommt und einen Konsul, der dort ist, dazu überreden kann, dass er ihn freikauft. Und wenn diese Hoffnung nicht wahr geworden wäre, dann wüssten wir von Captain Riley heute gar nichts mehr. Er hat nämlich die Chance gehabt und seine Geschichte aufgeschrieben, aber hunderte andere Leute, die dasselbe Schicksal erlebt haben, sind irgendwo und ihre Namen sind ausgelöscht in der Sahara. Und Josef hatte diese Hoffnung nicht. Josef wusste, dass er nie wieder zurückkommt. Josef hatte keine Zukunft. Viktor Frankl, viele von euch kennen diesen Namen. Er war ein Arzt, der hatte eine glückliche Ehe und er hatte eine massive Arbeit geschrieben, sein Lebenswerk. Und als er fast fertig war mit dieser Arbeit, zwar mitten im Zweiten Weltkrieg, wurde er ins KZ gebracht. Und dort hat man allen auch alles ausgezogen und sie mussten dann alles abgeben, was sie hatten. Und er hat gedacht, er hatte die Arbeit, das war sein Lebenswerk, damals gab es keinen Computer, es war auf keiner Festplatte, es gab dieses Exemplar genau einmal und das hatte er in seinem Mantel. Und dann ist er zu einem von diesen Wachposten hingegangen und hat ihn gefragt, ob er das für ihn verstecken kann. Und der Wachposten hat ihn angegrinst mit einem Grinsen, wo Viktor Frankl gesagt hatte, als ich dieses Grinsen sah, und dann kommt ein Satz, der mir jedes Mal den Schauer über den Rücken runterlaufen lässt, als ich dieses Grinsen sah, sagte, da machte ich einen Strich unter mein ganzes bisheriges Leben. Er hat diese Arbeit nie wieder gesehen. Da machte ich einen Strich unter mein ganzes bisheriges Leben. Ich weiß nicht, wann Josef seinen Strich gezogen hat unter sein ganzes bisheriges Leben. Stell dir vor, wann hat er realisiert, dass es keine Freunde unter den Sklavenhändlern gibt? Dass es überhaupt vielleicht nie wieder in seinem Leben so etwas gibt wie einen Freund? Stell dir einmal vor, jemand nimmt dir alles, was in deinem Leben momentan die Erfüllung gibt und dann noch etwas, die Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird. Josef hat nichts, keine Unterstützung, keine Sicherheit und keine Zukunft. Und meine wichtige Frage ist deshalb, wie hat er überlebt? Wie hat er diese schwarzen Stunden überlebt? Und schwarz nenne ich sie nicht nur deshalb, weil sie so schlimm waren, sondern weil etwas an diesem Punkt nicht geschieht, auf das wir jetzt alle warten würden. Josef erhält keine Offenbarung. Es ist totenstill. Und dabei hat zu dieser Zeit Gott zu allen Menschen in seiner Verwandtschaft persönlich gesprochen. Ich möchte mich das gerne mal mit euch ansehen. Der Erste, wer war der Erste, zu dem Gott in der Familie Jakobs gesprochen hat? Abraham. Wisst ihr, wie oft in der Bibel berichtet wird, dass Gott persönlich mit Abraham spricht? Dass Abraham Gottes Stimme hört? Was würdet ihr schätzen? Ich sag's euch, ich habe es nachgezählt. Vielleicht habe ich mich verzählt, aber es ist mindestens 10-mal. 10-mal in seinem Leben, mindestens, hat Gott persönlich mit Abraham gesprochen. Das erste Mal hat er gesagt, zieh aus Ur in Chaldea, diese ganz berühmte Stelle, denn ich will dich zu einem großen Volk machen. Diese Verheißung mit dem Volk wiederholt Gott auf der Reise. Und dann kommt eine Stelle, wo Abraham in der Nacht aus dem Zelt holt und die Sterne am Himmel zeigt und sagt, so viele Nachkommen wirst du einmal haben. Das ist das dritte Mal. Und dann schließt er mit Abraham, Gott und Abraham persönlich einen Bund. Und dann verheißt er ihm einen Sohn. Und die Verheißung für den Sohn kommt 3-mal. Und dann reden sie miteinander, Abraham und Gott, als sie um Sodom ringen, die zwei. Und es ist ein richtiges Gespräch. Und Abraham sagt 30 und Gott sagt okay. Und Abraham sagt 25 und so weiter. Es ist ein richtiges Gespräch. Sie reden miteinander, Gott und Abraham. Und dann, als Abraham mit seinen zwei Frauen Probleme kriegt, sagt Gott ihm, was er tun soll. Und dann sagt er ihm, dass er seinen Sohn opfern soll, um seinen Glauben an Gott zu beweisen. 10-mal lesen wir, dass Gott mit Abraham spricht. Und Gott spricht nicht nur mit Abraham. Gott spricht interessanterweise mit beiden seiner Frauen. Er sagt der Sarah, dass sie ein Kind bekommen wird. Und sogar die Hagar, diese junge Frau, die völlig verzweifelt in die Wüste rennt, der schickt einen Engel, der persönlich mit ihr spricht, persönlich, der zu ihr sagt, Hagar, mach dir keine Sorgen, ich bin da. Und er spricht sogar mit Abrahams Neffen, Lot. Er schickt sogar Engel, um die das sein Leben retten. Er schickt persönlich Engel zu Lot. Und dann spricht er noch mit Abimelech. Habt ihr den Namen schon einmal gehört? Mit einem unbekannten König irgendwo in Ägypten spricht Gott persönlich. Und dann spricht er mit Abrahams Sohn, Isaak. Und dann spricht er mit Isaaks Frau, Rebekka, als sie schwanger ist und sich wundert, was da in ihrem Bauch los ist und nicht weiß, dass sie Zwillinge bekommt. Da hört sie Gottes Stimme mit ihr persönlich sprechen. Er sagt, Rebekka, mach dir keine Sorgen, ich weiß, was da drinnen los ist. Und so weiter. Und dann spricht er noch mit Jakob. Wie oft spricht er mit Jakob? Also mindestens 7-mal. Er schickt ihm den Traum von der Leiter, von der Himmelsleiter. Er ruft ihn zurück von Laban. Er hilft ihm bei Laban. Er schickt ihm einen Engel in den Weg, als er auf dem Weg zurück ist. Und dann kommt die krasseste Stelle. Er kommt selbst, Gott selbst. Und er kämpft mit Jakob persönlich. Die hatten alle Gottes Stimme. Und Josef? Josef ist in einer viel schlimmeren Situation als Abraham, Isaac und Jakob zusammen. Und Gott hat mit allen Frauen, Nebenfrauen, Cousins und Cousinen von diesen Leuten gesprochen, persönlich. Und jetzt? Was ist jetzt? Stille, Totenstille. Gott schweigt. Kein Traum, keine Stimme und kein Engel. Ich finde diese Situation, in der Josef hier ist, für uns super, super interessant. Warum? Hat zu dir schon einmal ein Engel gesprochen? Hast du mal Gottes Stimme gehört? Hast du eine Vision bekommen? Nein? Dann bist du in guter Gesellschaft von Josef, dem Nicht-Patriarchen. Josef ist plötzlich in unserer Generation. Josef, der Nicht-Prophet. Josef, der keine Stimme hört. Josef, der mitten tief im Unglück sitzt und keinen Lageplan bekommt, wie es weitergeht. Josef, der nicht einmal eine Erklärung dafür bekommt, wie er in so eine Situation geraten ist. Ich glaube, jeder von uns, war schon in so einer Situation und hat sich die Frage gestellt, Gott, spürst du es nicht? Wie kannst du das zulassen? Wo bist du? Warum sagst du mir nicht, was los ist? Vielleicht ist es deine Familie. Vielleicht denkst du manchmal, wieso musste ich in so eine Familie hineingeboren werden? Wieso ist bei uns nicht alles in Ordnung, so wie bei den anderen? Gott, wieso? Wieso mutest du mir das zu? Sag doch, sag mir doch etwas. Wie soll ich damit umgehen? Oder vielleicht fühlst du dich alleine und du hast eigentlich keinen richtigen Freund oder eine richtige Freundin. Und du weißt überhaupt niemanden, mit dem du reden sollst oder kannst. Und Gott redet offensichtlich auch nicht mit dir. Oder vielleicht spürst du, dass Prüfungen jetzt in der Schule auf dich zukommen, die viel zu schwer sind und die viel zu viele sind und alle auf einmal. Und du sagst, Gott, Gott, bitte, wo bist du? Oder vielleicht magst du jemanden, einen Jungen oder ein Mädchen und scheinbar ignoriert sie dich oder ignoriert er dich oder vielleicht doch nicht oder vielleicht schon oder vielleicht doch nicht oder vielleicht schon und du bist total fertig. Oder vielleicht hast du einfach nur keine Ahnung, wie es weitergehen soll in deinem Leben. Und du denkst, ich war noch nie in so einer dunklen Stunde. Vielleicht nicht jetzt, aber was würdest du auf die Frage antworten, was war die dunkelste Stunde deines Lebens? Und wenn du da das Gefühl hattest, dass du dich gefragt hast, wieso kann ich nicht Gott hören? Wieso kann ich es nicht jetzt wissen, was Gott über mich denkt? Und du betest und trotzdem betest du eigentlich nicht mehr und du betest nur mehr der Form halber und so weiter. Dann kannst du Josef gut verstehen, glaube ich. Und er dich auch, glaube ich. Was hat Josef in der Seele aufrechterhalten? Ich habe darüber lange nachgedacht, denn die Bibel sagt sehr wenig darüber. Ich habe in dem Buch Patriarchen und Propheten nachgelesen und da habe ich eine unheimlich interessante Stelle entdeckt. Ich lese euch ein Stück davon vor. Verlassen und ohne Freund. Was würde sein Schicksal in diesem fremden Land sein? Eine Zeit lang gab Josef sich selbst völlig auf, in hemmungsloser Verzweiflung und Angst. Nur zärtliche Fürsorge gewohnt, fühlte er sich völlig unvorbereitet auf die Schwierigkeiten im bitteren Dasein eines Sklaven. Und dann steht ein sehr, sehr interessanter Satz. Dann aber wandte er seine Gedanken zum Gott seines Vaters. In seiner Kindheit hatte er gelernt, ihn zu lieben. Oft hatte er im Zelt seines Vaters die Geschichte gehört. Von Jakobs Vision, als er von zu Hause geflohen war, wie in der Stunde der höchsten Not Engel Gottes gekommen waren, um Jakob zu leiten, zu trösten und zu beschützen. Die Geschichte, die Vergangenheit, die Erinnerung. Da ist keine Himmelsleiter? Nein, aber mein Vater hat sie gesehen. Josef hat also nicht komplett einen Strich unter sein ganzes bisheriges Leben gezogen. Nein, er hat das Gestern, was gestern war, nicht völlig aufgegeben, sondern etwas in seinem Leben würde weiter existieren. Etwas, das einmal war. Und das Interessante für mich ist, Josef baut nicht auf seine eigene Geschichte. Er hat seine Träume längst vergessen. Er baut auf die Geschichte eines anderen vor ihm. Ist es möglich? Sie schreibt weiter, in diesem Augenblick gab er sein Leben völlig dem Herrn und er betete, dass der Beschützer Israels, Israel ist sein Vater, dass der Beschützer Israels in der Gefangenschaft bei ihm sei. Der Beschützer eines anderen. Die Geschichte eines anderen, ist das nicht interessant für uns? Denn wir, die wir glauben oder die wir versuchen zu glauben, tun eigentlich nichts anderes. Wir leben mit unserem Glauben auf dem Boden der Geschichte anderer. Ohne diese Geschichte gäbe es nichts zu glauben. Nichts zu glauben. Wenn es diese Geschichte nicht gäbe, was würdest du glauben? Wenn es stockdunkel um dich herum ist. Es gäbe nichts zu glauben. Glaube es nicht. Ich habe da so ein inneres Zittern gehabt und dann wurde es mir so warm. Und dann irgendwann habe ich in Zunge gesprochen oder was auch immer. Ja, das ist nicht Glauben, das ist ein Erlebnis. Aber Glauben bedeutet, und habt ihr die Einladung zur Taufe bekommen? Ein Nichtzweifeln an dem, dass du selbst vielleicht noch gar nicht so erlebt hast. Ist das nicht interessant? Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben ist etwas anderes als ein Erlebnis. Glauben heißt eigentlich, was du erlebt hast, ist in meinem Leben genauso möglich. Papa, zu dir hat Gott gesprochen und deswegen weiß ich, dass er mich genauso liebt, dass er mir genau die gleichen Engel schickt, auch wenn ich sie jetzt nicht sehen kann. Das muss Josef gesagt haben. Das war immer schon Glauben. Das, was damals möglich war, ist heute zu jeder Zeit immer noch genauso möglich. Das ist Glauben. Alles, was jemals in der Geschichte möglich war, ist jetzt hier am 7. April 2008 jederzeit möglich. Warum glauben das unsere Zeitgenossen nicht? Wieso sehen die das völlig anders? Wieso denken die anders? Die ticken ganz anders. Niemand heutzutage denkt so. Warum nicht? Es ist ungefähr vor 200 Jahren passiert, dieser Wechsel im Denken. Und ich muss euch dazu auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, erlaubt mir das. Es ist nur eine kleine Zeitreise und sie ist gar nicht so unspannend, aber ihr müsst bei mir bleiben. Ungefähr 1000 Jahre lang herrschte auf dieser Welt das Mittelalter. Und das war eine Zeit, in der die Geschichte an sich volle Autorität über das Leben der Menschen hatte. Das Problem war nur, Glaube und wahre Geschichte und Aberglaube und Mythos waren so weit ineinander verschwommen, dass sie das Denken der Leute in einem starren Netz gefangen hielten. Und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber das ging so weit, dass jeder wüste Mythos, jede krankeste Sage, dass die Entscheidungen der Leute völlig kontrolliert hat. Stell dir einmal vor, es ist jetzt schwer, aber wir probieren es. Stell dir vor, du wächst in einer Gesellschaft auf, in der das, was die Erwachsenen, die es wissen, die das Leben kennen, dir mitgeben über das Leben als die wichtigsten Botschaften, sind Dinge wie, töte keine Spinne, das bringt Unglück. Häng das Hufeisen so rum auf, damit du Glück hast. Und wenn du schwanger bist, dann fahr dir nicht durch die Haare, sonst hat dein Kind keine Ahnung was. Und wenn ein Spiegel bricht, dann bringt das 7 Jahre Unglück. Und wenn du heiratest und am selben Tag wird dein Kind beerdigt, dann werden alle deine Kinder sterben. Und das Schlimmste von allen, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Tischgenossen. Ich sehe ein paar Leute lächeln, die dürfen jetzt lächeln, weil vor ein paar hundert Jahren hätten sie nicht gelächelt. Hätten sie nicht gelächelt, sie hätten gebrannt. Ist das nicht Wahnsinn? Wenn wir uns das überlegen, wir heute denken, was für eine hohle Gesinnung, hat denn das niemand nachgeprüft, ob eine Hasenpfote Glück bringt? Dem Hasen, dem sie gehört hat, hat sie offensichtlich kein Glück gebracht, sonst würde er vielleicht jetzt noch leben. Hallo, hat denn da niemand mal geschaut, stimmt das überhaupt, wenn ich eine Spinne töte? Nein, wir sind Kinder unserer Zeit. Und für uns ist Wissen und überprüfbare Tatsachen alles. Und der Satz, denk doch einmal logisch nach, hat bei uns so eine Autorität. Aber damals war der Satz, die Alten haben's immer gesagt, der Satz, der solche Autorität hatte und das Denken der Menschen bestimmt hat. Wie kam das dann? Ich denke, dass die Gelehrten, die Denker der damaligen Zeit, eines Tages erkannt haben, dass es an der Zeit ist, die Menschen, die Bevölkerung von der Tyrannei dieses Glaubens zu befreien. Und sie haben sich ein Stück weit von der Tradition abgewandt. Und sie haben gesagt, wir können nicht mehr sagen, es ist real, es ist wahr, weil es irgendwo einen Mythos und eine Sage gibt, irgendwann in der Vergangenheit, die das bestätigt. Wir müssen sagen, was sagt uns die Erfahrung, wenn wir nachdenken, was sagt uns die Vernunft? Die Vernunft, die neue Königin des neuen Zeitalters, die Vernunft. Wir sind mitten in der Aufklärung. Ein völlig neues Zeitalter und die großen Geister in dieser Zeit hatten vor allem ein Ziel. Sie wollten die Menschen befreien. Sie wollten schauen, dass Leute, die die schönste Haarfarbe haben, nicht am Scheiterhaufen landen. Sie hatten ein hohes Ziel. Aber sie haben die Vernunft als neue Königin eingesetzt und den Mythos entthront und damit aber auch die Geschichte. Sie haben ein Stück weit die Geschichte genommen. Wir werden uns das gleich anschauen. Und mit der Geschichte die Erlösungsgeschichte. Und mit der Erlösungsgeschichte, wo bleibt unser Glaube? Der erste, der das so groß erkannt hat, war Gotthold Ephraim Lessing. Der hat was geschrieben? Esther? Die Ringparabel, danke. Sie können. Gotthold Ephraim Lessing war der Erste, der gesagt hat, wir haben einen großen Graben zwischen unserem Glauben und der Geschichte. Aber er hat gesagt, das macht nichts, das muss so sein. Denn, Sprache von Gotthold Ephraim Lessing, zufällige Geschichtswahrheiten können niemals der Beweis für notwendige Vernunftswahrheiten sein. Keine Bange, wir bringen das gleich ins Deutsch. Das könnte heißen, zufällige Geschichtswahrheiten können niemals der Beweis für notwendige Vernunftswahrheiten sein. Was könnte das heißen? Das könnte heißen, was irgendwann einmal sich ereignet hat, kann uns nicht eine Regel in der Gegenwart aufstellen, kann uns nichts beweisen für die Gegenwart. Und Lessing geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir können Gott nicht erklären durch die Geschichte. Wir können Gott nicht erklären durch die Geschichte. Wir können ihn nur durch die Vernunft erklären. Wir können ihn nicht durch die Geschichte erklären. Seltsamerweise sagt Gott von sich selbst, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Seltsamerweise erklärt Gott sich selbst mit der Geschichte. Gott selbst braucht die Geschichte, um sich zu erklären. Aber wir brauchen die Geschichte nicht, um Gott zu erklären. Interessant. Gotthold Ephraim Lessing sagt, wir haben unsere Vernunft, unseren Verstand und damit erklären wir Gott. Und was irgendwann mal im Leben passiert ist, ist egal. Und lieber Josef, du hast deinen Verstand, du sitzt zwar mitten im Dunkeln, aber du hast doch deinen Verstand. Du kannst dir Gott ja damit erklären. Und merk dir, wie langsam die Geschichte sich auflöst und das Licht, das sie immer in die Gegenwart geworfen hat, langsam verschwindet und wir langsam, obwohl wir aus dem dunklen Mittelalter kommen, wieder im Dunkeln sitzen. Aber das macht nichts, sagt Immanuel Kant. Das macht nichts. Wir sitzen zwar im Dunkeln, aber der Glaube ist übergeschichtlich. Ein großes, geflügeltes Wort. Der Glaube ist übergeschichtlich. Was heißt das? Es ist egal, was passiert ist und ob etwas passiert ist. Wir können es eh nicht wissen, was passiert ist und ob es passiert ist. Und wir können auch nicht wissen, wie Gott ist und wer er ist. Das ist so, wie wenn jemand sagen würde, die wahre Liebe braucht kein Gegenüber, das sich vielleicht sogar bewegt oder spricht. Die wahre Liebe lebt von der Möglichkeit, dass es sie gibt. Die wahre Liebe lebt von dem Gedanken an die wahre Liebe. Und so lebt der Glaube von der moralischen Notwendigkeit zu glauben, sagt Immanuel Kant. Josef, also, du hast ja noch dein Denken. Und dann hat diese Philosophie, und jetzt sind wir schon fast am Schluss, danke, dass ihr bei mir geblieben seid, hat diese Philosophie am Ende auch die Theologie erreicht. Und Jahre später, viele Jahre später, sagt Erwin Troeltsch: Vergangenes und gegenwärtiges Geschehen sind von prinzipieller Gleichartigkeit. Schon wieder ein großer Satz, das Prinzip der Analogie. Und ich, wenn ich ihn so lese, denke ich, ja, da ist jemand, der verbindet uns wieder mit der Geschichte. Der sagt, was damals war und was heute ist, gehört zusammen. Was damals möglich war, ist heute auch möglich. Er hat damals gesprochen, er spricht heute auch. Und Erwin Troeltsch würde sagen, nee, du hast mich falsch verstanden. Alle Geschichtsaussagen sind dem Maßstab der Vernunft zu unterwerfen. Er würde sagen, Judith, es ist genau umgekehrt. Was heute nicht sichtbar ist, das ist auch damals nie geschehen. Versteht ihr? Nicht, was damals möglich war, ist heute auch möglich am 7. April 2008, sondern was du am 7. April 2008 nicht erlebst, kannst du davon ausgehen, dass das damals auch nie passiert ist. Versteht ihr? Wir sind gerade beim glatten Gegenteil von Glauben. Habt ihr es erkannt? Habt ihr es gemerkt? Er würde zu Josef sagen, nein, Josef, nicht, weil dein Vater in den Himmel gesehen hat mit vielen tausend Engeln. Deswegen kannst du wissen, dass da die tausend Engel um dich herum sind. Es ist genau umgekehrt. Du sitzt hier im Dunkeln, in der Wüste und du siehst keine Engel? Kannst du auch davon ausgehen, dass dein Vater nur schlecht geträumt hat? Hast du schon mal jemand von den Toten auferstehen sehen? Wer? Darf ich die Hände sehen? Na gut, dann sind wir ja der beste Beweis, dass noch nie jemand von den Toten auferstanden ist. Vielleicht ist Jesus in den Herzen der Gläubigen am Ostersonntag auferstanden. Merkt ihr was? Die menschliche Unfähigkeit, Dinge wahrzunehmen, wird hier absolut gesetzt. Und wir stehen also jetzt am Ende vor einer kritischen und großen Entscheidung, denn wir sind jetzt wieder hier. Und merkt ihr, was wir entscheiden müssen? Wir müssen entscheiden, ob die Geschichte uns etwas zu sagen hat oder ob wir der Geschichte etwas zu sagen haben. Und diese Entscheidung muss jeder in seinem Leben irgendwann treffen. Diese Entscheidung musste auch Josef treffen auf seinem Weg nach Ägypten. Und wenn wir jetzt an die Heilsgeschichte denken und wenn wir uns fragen, hat uns diese Geschichte was zu sagen, dann müssen wir uns fragen, ist der Jesus heute am 7. April 2008. Ist das der Gott Hagars, der eine junge, verzweifelte, missbrauchte Frau irgendwo in der Wüste aufgesucht hat und sie ihr aufgeholfen hat und sie in den Arm genommen hat und gesagt hat, liebe Frau, du wirst leben und du bist wichtig und bitte komm nach Hause. Ist das derselbe Jesus heute, wenn irgendein junges Mädchen so verzweifelt ist, dass es sterben will? Ist es derselbe Gott? Ist der Gott, der heute lebt am 7. April 2008, ist das der Gott Davids, der eine völlig unverzeihliche Sünde verzeiht? Ist es derselbe Gott heute, wenn irgendjemand von uns in Schuld gerät, wenn irgendjemand von uns Mist baut, wenn irgendjemand von uns Dinge tut, die man nicht entschuldigen kann? Ist es derselbe Gott? Ist der Gott, den wir heute hier anbeten? Ist das der Gott von Paulus? Ist es der Gott, der ein Leben um 180 Grad herumdrehen kann, ohne dass es irgendjemand erwartet hat, am wenigsten du selbst? Gibt es diesen Gott heute noch? Ist das, was damals möglich war, heute hier und jetzt möglich in deinem Leben? Lebt er noch? Ist er noch da? Ist der Gott von heute der Gott von damals? Und wenn er das ist, dann darfst du sagen, lieber Gott, die Matura liegt vor mir wie ein riesiges dunkles Meer aus Angst, Schweiß und Tränen. So habe ich mich gefühlt, schon lang her. Aber es war so. Oder die Theo-Abschlussprüfung oder was auch immer liegt vor mir wie ein riesiges dunkles Meer. Und ich kann noch keinen Tropfen, nee, so ist es nicht. Dann kannst du sagen, lieber Gott, hast du nicht gestern oder war es ein bisschen länger her, dieses Meer geteilt, sodass Millionen Menschen trockenen Fußes durchgezogen sind. Gott, kannst du nicht auch das Meer in meinem Leben, die Dinge in meinem Leben, die vor mir sind, so wüst und so dunkel und so undurchdringlich und ich kann nicht schwimmen, kannst du es heute noch teilen, dass ich trockenen Fußes hindurch auf der anderen Seite ankommen kann? Oder du kannst sagen, Gott, ich habe Schwierigkeiten in meinem Leben, die kennt kein Mensch. Die sind so übel, dass ich sie niemandem erzählen würde. Aber wenn du der Gott von damals bist, dann bist du gestern oder war es vielleicht doch ein paar tausend Jahre her, für mich an einem Kreuz gestorben. Für mich. Und an dieses Kreuz klammer ich mich heute. Vielleicht sind in der Zwischenzeit ein paar Stunden vergangen, aber du, Jesus, du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch der Jesus. Du hast immer noch diese Narben und die Geschichte lebt. Mit diesem Bewusstsein, glaube ich, ist Josef in Ägypten angekommen. Er hatte keine Zukunft, aber er hatte eine Vergangenheit. Das finde ich sehr interessant, denn das hebräische Denken, wir sehen ja die Vergangenheit da hinten und die Zukunft da vorne. Aber der Hebräer sieht die Vergangenheit vor sich und die Zukunft hinter sich. Denn er sagt, die Zukunft, die habe ich nicht und die kenne ich nicht. Aber die Geschichte, die habe ich und die kenne ich. Das ist Glauben, sagt der Hebräer. Das ist Leben, sagt der Hebräer. Deine Zukunft liegt vielleicht im Dunkeln und vielleicht scheint es so, als wäre Gott weit weg. Und wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, wo du denkst, Gott, bitte, warum kannst du nicht jetzt zu mir sprechen, dann schau nur ein paar Tage zurück, ein paar Stunden, ein paar Jahre zurück in dieses Buch und du weißt, ich kann dir niemals egal sein. Du kannst mich niemals vergessen. Du hast mich in deine Hände gezeichnet. Ich bin dein. Und dann hast du eine Begegnung mit Gott, mit Jesus. Das ist Glauben. Mach es einmal. Ich möchte heute eine Einladung aussprechen. Mach es einmal. Sage ich, ich habe keine übernatürlichen Beweise jetzt gerade in dieser Situation. Aber Gott, du bist da. Mit der Liebe, die du seit Jahrtausenden verströmst. Ich weiß es. Ich weiß es und ich gehe diesen Schritt des Glaubens. Ich kann es nicht spüren. Aber ich falle in ein Netz von 1000 Begebenheiten in dieser Geschichte, in der du die Hand darunter gehalten hast. Und das ist Glauben. Willst du glauben? Willst du glauben? Ich weiß es, es ist wie ein Abenteuer. Aber hat irgendjemand gesagt, das Leben ist langweilig? Willst du glauben? Ich habe heute für euch wieder Kärtchen vorbereitet, für die wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen wollen. Ich möchte gerne bitten, dass sie ausgeteilt werden. Es ist ein Kärtchen, das wird sehr persönlich sein. Das sollst nur du lesen und der, an den es geschrieben ist, und das kannst du mit nach Hause nehmen und das wird nicht wieder eingesammelt. Auf dem Kärtchen stehen drei Dinge. Das eine ist, Was ist momentan das größte Problem meines Lebens? Du kannst darauf jede Herausforderung schreiben, wo du denkst, ich glaube, das ist ein Problem in meinem Leben. Und dann steht auf dem Kärtchen, ich möchte folgende Geschichte für mein Problem in Anspruch nehmen. Und da kannst du alles, was du weißt, über alles, was Gott jemals getan hat in der Geschichte, etwas aussuchen, was du möchtest, dass für diese Situation jetzt in Anspruch genommen werden kann. Und dann kannst du diesem Gott, dem Gott Ruth, dem Gott Daniels, dem Gott von Johannes, dem Gott von Gideon, von Simeon, von Josua, kannst diesem Gott bitten, jetzt, heute hier, am 7. April 2008, zu handeln, wie es immer getan hat und wie es immer tun wird. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr, damals als Josef im völligen Dunkeln war und von der Verzweiflung fast völlig überwältigt wurde, da hatte er etwas, woran er sich zurückerinnern konnte. Eine Geschichte, wo du gehandelt hast, Herr. Und wir heute, wir leben auf demselben Boden, weil wir sehen, wo du überall in der Geschichte dieser Welt gehandelt hast, stehst du jetzt vor uns groß und wunderbar und du erstrahlst in einem herrlichen Licht. Wir können dich so gut sehen. Wir können fast denken, du bist direkt da. Und du bist es auch. Wir können dich fast sehen. So gut, weil wir dieses Buch haben, wo alle Geschichten aufgeschrieben sind. Herr, lass es uns lesen. Lass, dass es unser Leben durchdringt und dass wir immer wieder wagen zu sagen, ich glaube. Amen.